Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, der uns tröstet, wie einen seine Mutter tröstet, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Für einen kleinen Moment, liebe Gemeinde, nehme ich Sie jetzt mit auf den Prinzipalmarkt nach Münster in Westfalen. Auf diesem belebten Platz mitten in der Stadt wird es heute Morgen so sein wie seit einigen Monaten schon. Manche schlendern vorbei, ohne einen Blick nach oben zu werfen. Andere schauen fasziniert in die Höhe und zücken ihre Smartphones, um das ungewöhnliche Bild festzuhalten, es sogleich weiterzuschicken an Freunde und Bekannte. Und manche sind sogar eigens hergekommen mit teuren Kameras, bauen Stative auf und fangen das Motiv nach allen Regeln der Kunst ein. Eine illuminierte Leiter am langgestreckten Dach der Kirchturmspitze. Über die Turmspitze hinaus ragt sie in den blauen oder grauen oder nachtschwarzen Himmel, wirft ihren Schein nach oben in die Wolken und nach unten auf die breite Fußgängerzone und die umliegenden Häuser der Stadt. Zum zweiten Mal schon ist dieses besondere Kunstwerk als Leihgabe an der St. Lamberti-Kirche angebracht. Eine österreichische Künstlerin hat es geschaffen während der Corona-Pandemie als Symbol der Hoffnung in einer Zeit, die uns in unserem Lebensgefühl so grundlegend verunsichert hat wie kaum eine Zeit je zuvor. Ursprünglich hing diese Leiter im Stephansdom in Wien. Schon dort war sie damals eine Attraktion, aufgesucht von ganzen Touristenströmen. An der Lamberti-Kirche in Münster, da stiehlt sie jetzt den berühmten Wiedertäuferkäfigen die Show. Auch diese Käfige prangen weiter, gut sichtbar an der Südseite des Turms, eine Erinnerung an düstere Zeiten unserer Kirchengeschichte. Und darüber nun die Leiter. Wie ein heller, verheißungsvoller Fingerzeig. Was mögen die Menschen mit dieser Leiter verbinden, die leuchtend in den Himmel weist? Ob sie nun zufällig daran vorbeikommen oder sich gezielt dorthin aufmachen, was fasziniert sie an diesem Kunstwerk? Ob es eine verborgene Sehnsucht weckt nach dem, was uns hinausbringt, über unsere eigene Begrenztheit, uns hinausführt aus dem quälenden Kreisen um uns selbst, aus dem eng gesteckten Korsett unserer menschlichen Möglichkeiten, über den beschränkten Horizont unseres eigenen Wissens und Könnens hinweg? Ob diese Leiter in den Himmel bei manchen die Ahnung weckt, es gäbe da eine Dimension, in der unser Leben aufgehoben ist, im doppelten Sinne dieses Wortes? Ob hier der tiefe Wunsch seinen Ausdruck findet, irgendwo da oben über den Wolken, könnte es eine Lösung geben für all die notvolle Verirrung auf der Erde? Eine Wegweisung zum Frieden, womöglich, verlässlichen Halt in der Furcht, die in so vielen Facetten so viele beutelt, wirksame Mahnung zu Barmherzigkeit und Anstand und Respekt vor dem Leben und zu bitter nötiger Demut auch. Manche, die sich auf dem Prinzipalmarkt in Münster staunend nach oben wenden, mögen die Geschichte aus der hebräischen Bibel kennen, diese wundersame Geschichte, die wir gerade eben hörten und die von einer Himmelsleiter erzählt. Da ist ein Mensch auf der Flucht. Jakob heißt er, Fersenschleicher, wenn wir es einer bestimmten etymologischen Spur folgend ganz wörtlich übersetzen. Und das lohnt sich, denn in der Sprache der hebräischen Bibel sind Namen immer mehr als Schall und Rauch. Fersenschleicher. Dieser Name verrät viel über den Menschen, der ihn trägt, Schon bei seiner Geburt war Jakob nur einer von Zweien, musste sich die Freude der Eltern teilen mit Esau, dem Zwillingsbruder. Der hatte als erster das Licht der Welt erblickt. Die Kinder, so wurde bereits von der Schwangerschaft der Mutter Rebekka erzählt, die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Eine Ferse Esaus hielt Jakob bei der Geburt umschlungen, so als wolle er den Bruder schon da festhalten, so als gäbe es schon hier beim Verlassen des Mutterleibes als Wichtiges, das eine zu kämpfen, nicht immer der Zweite zu sein, nicht immer ein wenig später, nicht immer zurückgesetzt und nicht immer eine Spur benachteiligt. Solch eine Geburt, solch ein Name können zum Lebensthema werden, zu einem Cantus firmus, der die Melodie des Lebenswegs ständig begleitet und insgeheim die Tonart vorgibt. Die Tonart heißt, ich bin im Hintertreffen. Ich muss kämpfen, damit ich zum Zuge komme und nicht leer ausgehe. Jakob, der Fersenschleicher, ist auf der Flucht. Er hat es nicht mehr ausgehalten als Zweiter. Er war des Festhaltens und Kämpfens müde und wollte auch mal der Erste sein und hat den Bruder überlistet, den Vater auch. Der Fersenschleicher hat sich den Erstgeburtssegen erschlichen, das Kostbarste, was der Vater zu geben hat. Und die Mutter hat ihm dabei geholfen, weil Jakob ihr näher ist als ihr anderer Sohn. Und auf einmal ist da nur noch Misstrauen. Auf einmal herrscht Angst voreinander mitten in der engsten Familie. Erstaunlich, wie nüchtern die Bibel davon erzählt. Da wird nichts Garstiges beschönigt, nichts Peinliches verschwiegen. Da wird nichts Abgründiges bewertet und erst recht niemand verurteilt. Familiengeschichten sind manchmal so. So wenig heil und vorbildlich, gezeichnet von persönlichen Sehnsüchten, vom geheimen Wünschen, gesteuert vom Buhlen nach Anerkennung und dem ewigen Gefühl, benachteiligt zu sein, von der Eigenwilligkeit verletzlicher und verletzter, liebesbedürftiger Herzen und genährt von der Angst, zu kurz zu kommen, getrieben auch von der Lust an Macht und Einfluss. So sind Familiengeschichten. Und das Schlimme ist, aus den Familien wandern solche Geschichten ein in ganze Generationen, in ganze Völker, in ganze Nationen. Nicht nur Gene werden ja vererbt, nicht nur Vorlieben und Veranlagungen, nicht nur Charakterstärken und Schwächen werden weitergegeben. Auch Hass vererbt sich, auch Feindschaft vererbt sich. Leider. Und dabei vermehren sie sich, nehmen zu an grausamer Unerbittlichkeit und unversöhnlicher Härte. Die Kriegsherde unserer heutigen Tage wissen davon viel zu erzählen. Da wird gekämpft, da werden Kämpfe gekämpft der Vorfahren in den einzelnen Völkerfamilien. Jakob zog aus von Beerscheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen, und er nahm einen Stein von der Stätte und legte sich an der Stätte schlafen. Viele von uns haben das während der sommerlichen Ferienwochen eben erst erlebt, oder es steht manchen noch erst bevor, sich auf den Weg machen, Ferien, Urlaub, eine Weile, Abstand, Pause. Solche Unterbrechungen des Alltags haben immer auch mit Flucht zu tun. Manchmal mit erschöpfter Flucht, aus atemloser Betriebsamkeit, aus dem immer gleichen Trott, aus täglichen Pflichten und Zwängen, auch aus mancher Überforderung. Mit lebensnotwendiger Flucht, von Gott für den Menschen bereits in der Schöpfung vorgesehen. Am siebten Tag zur Unterbrechung des Beständigen, zum Schöpfen neuer Kraft. Heilsame Flucht, sind solche Unterbrechungen oft auch, um dem auf die Spur zu kommen, was im Alltag oft zugedeckt wird, aus guten Gründen, und was da im Alltag, damit es funktioniert, verborgen bleibt. Die biblische Erzählung bezeichnet die Stätte nicht näher, wo Jakob unterwegs innehält und übernachtet. Sie bindet uns weder an einen besonderen geografischen Ort noch an eine besonders heilige Stätte. Es könnte überall sein, auch hier in Berlin oder in Bielefeld. Auffällig ist allerdings, die Stätte hat im hebräischen Text ausdrücklich den bestimmten Artikel bei sich. Und das ist keine Kleinigkeit. Ausgerechnet da, wo nichts mehr zu erwarten ist, ausgerechnet da, wo einfach nur der Tag zu Ende geht und die Kraft der Füße schwindet, da ist der Ort. Jakob hat hoch hinaus gewollt, höher jedenfalls als der Bruder. Das war ihm wichtig, höher als der Bruder. Und dabei ist er tief gesunken. Tief hinein in Streit und Schuld, tief hinein in Betrug und Hinterlist und Leid. Und just da, oder dürfen wir sagen, nur da, ausgerechnet da, ist der Ort, Gottes Ort. Da ist die Stätte, an der sich Gott und der Himmel diesen Menschen öffnen. Und umgekehrt, just da ist der Ort, wo der Mensch, der da hoch hinaus will, sich seinerseits öffnen kann für den heruntergekommenen Gott. Der Ort ganz da unten. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren. Die Himmelsleiter kommt ins Spiel. Und sofort habe ich wieder die Menschen vor Augen, die da in Münster auf dem Prinzipalmarkt gespannt auf das Kunstwerk an der Kirchturmspitze von St. Lamberti schauen, die ihre geheimen Sehnsüchte verbinden mit dieser illuminierten Treppe, die über die Kirchturmspitze hinaus in die Wolken führt, also von der Erde schnurstracks in den Himmel hinein, vom Menschen direkt zu Gott. Direkten Zugang zu Gott. Wer sehnte sich danach nicht? Direkten Zugang, also Gott fragen und eine Antwort kriegen, Gott zur Rede stellen, Gottes konkreten Rat hören, gerade jetzt in diesen vielen Verirrungen dieser Welt, Gottes Weg mit der Welt erkennen und verstehen, Gott wenigstens auf dieser Trittleiter da ein Stückchen näher zu kommen. Ja, Hand aufs Herz, liebe Gemeinde, das wär's doch. Dann allerdings bleibt ja zu fragen, was unterscheidet dieses faszinierende Vehikel da oben auf der Kirchturmspitze eigentlich von dem gigantischen Turm, den sie damals in Babel bauten, von dieser steinernen Treppe in schwindelnde Höhen, weil sie sein wollten wie Gott. Worin ist diese Himmelsleiter nach oben, ob nun in Jakobs Traum oder auf der Lamberti-Kirche in Münster, worin ist die eigentlich anders als diese gigantischen Stufentürme, die Israels Nachbarn im Zweistromland errichteten, um ihrer Götter habhaft zu werden? Wenigstens ein Stückchen näher, am besten noch sein wie sie. Der Unterschied ist tatsächlich leicht zu übersehen und doch gewaltig. Es braucht einen genauen Blick, wie so oft in den Geschichten der Bibel. Die Engel Gottes, so lesen wir da, steigen auf und nieder. In dieser Reihenfolge. Auf und nieder. Hinauf und herab. Die göttlichen Boten, das ist erstaunlich, bewegen sich von unten nach oben. Sie kommen nicht, was ja zu erwarten wäre, erstmal von oben herab. Sie sind bereits unten bei Jakob auf der Erde, buchstäblich am Boden. Streng genommen ist die Himmelsleiter also eine Erdenleiter. Ganz offensichtlich, jedenfalls will sie nicht dazu verhelfen, dass der Mensch irgendwie nach oben kommt und was Größeres wird, Gott näher, sondern genau andersherum. Sie zeugt davon, diese Leiter, wie Gott längst herabgestiegen ist und wie seine irdischen Boten immer schon bei uns sind, ganz unten im Dickicht unseres Lebens, an unserer Seite. Eine anrührende Deutung findet sich in einem mittelalterlichen jüdischen Kommentar und dann wieder bei dem jüdisch-deutschen Exegeten Benno Jakob. Der war Rabbiner in Dortmund bis 1935. Und Benno Jakob erkennt in diesem Auf und Ab der Boten Gottes eine Art himmlischer Wachablösung. Er schreibt, die aufsteigenden Engel, das sind die Engel der Heimat, die wir kennen. Und die niedersteigenden, das sind die Engel aus der Fremde, was ganz Neues. Und an der Grenze werden sie sich ablösen, denn jedes Land braucht andere Engel. Eine seltsame Deutung, ob es das gibt, die Engel der Heimat. Und die Engel der Fremde, die gehen, wie so vieles, was uns vertraut ist. Und die kommen als fremd und neu. Ob es die gibt, nicht nur für das erste Gottesvolk Israel, sondern auch für uns, die wir in Christus dazugekommen sind, zu diesem Volk Gottes. Besondere Engel für uns als Kirche, die wir vielerorts so sehr fremdeln, mit der Gegenwart und mit uns selbst. Wie geheimnisvoll wäre das, beunruhigend auch, wenn dem Gehen und Schwinden, das wir überall wahrnehmen, auch ein Gehen und Schwinden der Gottesboten entspräche. Gottesboten, irdische Engel Gottes, die ihre Zeit hatten, ihre gute Zeit, und die ist vorbei und sie gehen. Ebenso wie Menschen und Frömmigkeitsformen und Weisen des Kircheseins ihre Zeit haben und hatten. Beunruhigend irgendwie und doch auch tröstlich zugleich, wenn gerade jetzt, während wir noch das Gehen und Schwinden beklagen und jetzt sind sie weg, die Vertrauten, wenn währenddessen längst neue Engel herabsteigen, neue Boten Gottes und Botinnen für neue Zeiten, die uns noch fremd sind, für neue Gedanken und neue Wege, die wir noch nicht so genau kennen. Wie tröstlich wäre das? Gott spricht im Traum zu Jakob: Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden. Und ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in dies Land. Und ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Und als Jakob von seinem Schlaf aufwacht, spricht er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus. Hier ist die Pforte des Himmels. Auf der Höhe des Streits, in der Situation erbitterter Trennung, in denen es keinen Weg mehr zum Bruder zu geben scheint, und das haben wir im Moment ja wieder, kein Weg zum Bruder, kein Weg von hier nach da und von da nach hier. Auf der Höhe des Streits hört Jakob die Verheißung Gottes. Er wird umschlossen sein von einer Wirklichkeit, die gültiger ist als die gegenwärtige Situation. Eine Wirklichkeit, die gültiger ist als das, was jetzt gerade passiert. Getragen von einer Wahrheit, die größer und tiefer ist, Gott sei Dank, als die eigenen Möglichkeiten. Jakob wird hineingenommen sein in Gottes bergende Treue. Niemals dürfen wir die Hoffnung darauf aufgeben. Denn der Traum, den Jakob geträumt hat, entführt ihn ja nicht aus der Wirklichkeit in irgendein Wolkenkuckucksheim. Im Gegenteil, dieser Traum stellt ihn mitten hinein ins Leben. Jakob, dieser Fersenschleicher, der immer Zweite, der sich immer benachteiligt fühlt und eifersüchtig ist, der sich erschlichen hat, was ihm nicht zusteht. Dieser Mensch auf der Flucht vor seiner Familie und vor sich und vor Gott. Dieser Mensch bekommt Gottes Nähe zu spüren. Ausgerechnet jetzt und jetzt erst recht. Die göttlichen Worte, die er schon von seinen Großeltern kennt und von seinen Eltern, die Worte der Verheißung und des Schutzes und der großen Zukunft, die hat Gott nun ihm zugesagt. Und wenn er mit etwas nicht gerechnet hätte, dieser Jakob, dann damit. Und er erschrickt. Es geht ihm durch Mark und Bein. Er kann nicht fassen, was er da über Nacht entdeckt hat, kann nicht glauben, dass er selbst entdeckt wurde mit all dem Unheil, das er da angerichtet hat. Er entdeckt von Gott, gesucht und gefunden, nicht als Angeklagter, sondern als Freigesprochener, als Mensch mit Verheißung und Zukunft, als einer, mit dem Gott ist. Wie schauerlich ist dieser Ort. So klingt wörtlich, was er beim Erwachen ausruft. Kein siegessicherer Jubel, kein Gesang, kein Gebet, kein frommer Dank mit mir ist Gott. Nein, Jakob erschrickt, er fürchtet sich. Wie schauerlich ist dieser Ort, wo Gott ganz nah war, ohne dass ich es ahnte und ohne dass ich, das weiß ich selbst, Jakob, am besten, es irgendwie verdient hätte. Dieser Zeitpunkt in meinem Leben, zu dem Gott an meiner Seite war, ohne dass ich es merkte. Wie schauerlich, ruft Jakob. Und ich höre einen meiner theologischen Lehrer im Studium in den Hörsaal tönen: Dies, meine Damen und Herren, so rief er, dies ist einer der größten Texte der hebräischen Bibel. Wenn Sie jemandem erklären wollen, was Gnade ist, dann machen Sie keine klugen Worte, sondern dann erzählen Sie. Erzählen Sie zum Beispiel diese ungeheuerliche Geschichte. Da stellt Gott von sich aus eine völlig zerstörte Beziehung zu einem Menschen wieder her. Da sucht Gott einen, der sich gar nicht finden lassen will, und Gott entdeckt ihn. Er tappt ihn nicht, stellt ihn nicht bloß, zerrt nicht ans Licht, macht keine Vorhaltungen. Nein, Gott entdeckt ihn, nimmt weg, was trennt und entzweit und legt neue Zukunft frei. Ein heiliger Schrecken überkommt Jakob. Und Jakob steht auf früh am Morgen und nimmt den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtet ihn auf zu einem Steinmal, gießt Öl darauf und nennt die Stätte Bethel, das heißt Haus Gottes. Die Leiter, liebe Gemeinde, diese Leiter, die Jakob im Traum gesehen hat, die ihn durchaus verführen könnte, Gott ein bisschen näher zu kommen, weil er ja vielleicht doch ein bisschen wichtiger ist als andere. Diese Leiter, die doch eigentlich eine Erdenleiter ist, die muss und will Jakob nicht nachbauen. Aber diese Leiter vom Himmel zur Erde wird ihn von nun an begleiten. Sie steht für eine Wirklichkeit, die mit ihm geht. Sie lässt ihn weniger hochmütig werden, sondern vielmehr demütig. Wie schauerlich ist dieser Ort. Nur den Stein den er sich zum Schlafen unter den Kopf gelegt hatte. Diesen Stein, den richtet er auf wie ein Fingerzeig, eine vorsichtige Markierung, die eine überwältigende Erinnerung festhält. Die Erinnerung, dass Gott da ist und da bleibt und versprochen hat, mitzugehen. Und solche Verheißung, das spürt dieser Jakob, die verpflichtet auch und stellt in Verantwortung. Wie schauerlich ist dieser Ort. Das Kunstwerk da auf der Lamberti-Kirche in Münster, diese illuminierte Leiter, die über die Turmspitze hinaus in den Himmel weist. Ich wünschte, die Menschen erkennten auch heute einen Fingerzeig darin, ein leuchtendes Zeichen, das hinzeigt auf eine Wirklichkeit, die wahrer ist als alles, was rund um die Uhr an unserer Hoffnung nagt. Und da nagt gerade so viel. Und was bräuchten wir nötiger als einen Fingerzeig auf eine Wirklichkeit, die verlässlich größer ist? Wer weiß, vielleicht gibt es hier und da ein heiliges Erschrecken bei denen, die da auf dem Prinzipalmarkt staunend in die Höhe blicken. Womöglich ist da ein heiliges Erschrecken gerade auch bei Ihnen und bei mir. Für wahr, Gott ist ganz in meiner Nähe und ich wusste es nicht. In solchem Erschrecken liegen das größte Glück und der reichste Segen. In solchem Erschrecken steckt auch Verheißung und der stärkste Antrieb, unbeirrt zu hoffen und mutig zu handeln, vielleicht sogar gewagt. Und was bräuchten wir, was bräuchte die Welt nötiger als das? Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.